Dann möchte ich Ihnen den Text vorstellen, mit dem die ganze Diskussion, also die ganze Projektutopie im Westen beginnt. Das ist eben Politeia von Platon oder der Staat von Platon. Das ist der erste Utopieentwurf und es ist nicht schwierig festzustellen, dass Sie mit dem Thema sich weiter beschäftigen, dass alle Utopieentwürfe, und zwar in allen Bereichen des kulturellen Erlebens, sei es Philosophie, sei es Kunst, sei es Architektur, sei es Musik oder was auch immer, die Wiederholung der Grundstruktur dieses Textes im Wesentlichen. Das heißt, der Utopiediskurs oder Utopiekonstruktion oder wie man überhaupt sozusagen für andere erkennbar so etwas wie Utopieentwurf formuliert, das ist vorformuliert in diesem Text und wird als Struktur, als rhetorische, didaktische rhetorisch-didaktische, ich weiß nicht was, Einheit, Konstruktion immer wieder wiederholt. Und diese Wiederholung konstituiert einfach die Utopie, die Geschichte dieser Wiederholung mit der Geschichte der Utopie. Und ich beginne diesen Text vorzustellen, indem ich einen Abschnitt schlicht und einfach lese und dann vorlesen und kommentiere. Und zwar beginnen mit dem siebten Buch, ja. Und nicht mit dem Anfang. Und zwar, ich beginne mit dem siebten Buch, weil da gibt es dieser Text ja, dieser Abschnitt mit dem Höllengleichnis. Und ich weiß, dass alle diese Höllengleichnis wahrscheinlich entweder immer schon gelesen haben, dafür gehört haben oder hundertmal gelesen haben oder hundertmal gehört haben. Und trotzdem möchte ich diesen kurzen Abschnitt vorlesen, kommentieren und einfach zeigen, inwiefern alles, was mit utopischer Konstruktion zu tun hat, nicht umhin kann, diese Figur, die hier beschrieben wird, zu wiederholen. Also ich lese vor. Anfang des siebten Buchs. Und nun fuhr ich fort, mache dir den Unterschied zwischen Bildung und Unbildung in unserer Natur an dem folgenden Erleben gleichnishaft klar. Also es geht um die Bildung, um Pädäe. Es geht darum, wie man den Schüler, den Studenten zur Erkenntnis führt. Das ist unsere Aufgabe. Eine utopische. Das ist von Anfang an, das muss von Anfang klar sein. Das werden Sie sofort sehen. Dass der Studenten irgendwelche Erkenntnis zu vermitteln und ihm zu führen, ist im Grunde die Grundutopie. Stelle dir die Menschen vor, in einem unterirdischen, höhlenartigen Raum, der gegen das Licht so einen weiten Ausgang hat, über die ganze Höhlenbreite. In dieser Höhle leben sie von Kindheit, gefesselt an Schenkeln und Nacken, so dass sie dort bleiben müssen und nur gegen vorwärts schauen, den Kopf aber wegen der Fesseln nicht herumdrehen können. Aus weiter Ferne leuchtet von oben her hinter ihrem Rücken das Licht eines Feuers. Zwischen diesem Licht und den Gefesselten führt ein Weg in der Höhe. Ihm entlang stellt ihr eine niedrige Wand vor, ähnlich wie bei den Gauklern ein Verschlag vor der Zuschauer errichtet ist, über dem sie ihre Künste zeigen. Ja, das ist so eine Architekturentwurf. Ja. Und zwar ein Architekturentwurf, der kein utopischer ist, sondern ein Versuch, eine räumliche Metapher zu finden für die Welt, in der wir leben. Ja. Das heißt, die Welt, in der wir leben, wird tatsächlich leben, wird räumlich dargestellt als eine Hölle. Im Zentrum ist der Feuer, dann ist die Wand, die dieser Feuer umschließt. Und wir alle, in welchem Sinne wird es ganz klar sein, wir alle sitzen um diesen Feuer herum, allerdings mit dem Rücken zum Feuer und schauen an die Wand. Vor uns. Also das Einzige, was wir sehen, ist die Wand. Ich kann mir das vorstellen, sagt Glaukon. Ja, wir auch. An dieser Wand, so steht sie noch vor, tragen Menschen mannigfache Geräte vorbei. Also Gegenstände, kann man sagen. Die über die Mauer hinausragen. Dazu auch Statuen aus Holz und Stein von Menschen und anderen Lebewesen, kurz alles Mögliche, alles künstlich hergestellt, wobei die Vorbeitragenden teils sprechen, teils schweigen. Übrigens, diese Geräte, einige Übersetzungen ins Deutsche, heißt es Kunstwerke, interessanterweise. Also artifiziell hergestellte Gegenstände. Merkwürdig sind Gleichnis und Gefesselte, von denen du sprichst. Ja. Sie gleichen uns. Denn sie sehen zunächst von sich und den anderen nichts außer der Schatten, die von der Feuer auf die gegenüberliegende Mauer geworfen werden, verstehst du? Natürlich wird sie gezwungen sind, ihre Köpfe unbeweglich zu halten, ihr Leben lang. Dasselbe gilt auch von den vorübergehenden Geräten, gewiss. Das heißt, wir haben die Beschreibung dessen, was wir sozusagen jetzt in China bestaunen können unter dem Titel Matrix 1, 2, 3. Nämlich Matrix sozusagen 0 oder 0. Diese Matrix-Film wiederholt sozusagen das Höllengleichnis in sozusagen kindergärtscher Form. Es geht darum, dass der Mensch, ja nicht wahr, ist er eigentlich ein Wesen, das gefesselt vor der Wand sitzt, ja nicht wahr, und nur die Schatten sieht. Ja, weil wir können uns vorstellen, wenn wir überhaupt irgendetwas sehen, ja, wir können uns vorstellen, dass wir projiziert auf die Wand sehen. Ja, das ist so wie, also wir sitzen in einem Kinosaal. Also wir bringen unser Leben eigentlich im Kinosaal. Dieses Höllengleichnis ist die Erfindung des Films. Ja. So. Dort ist die sozusagen Grundlage dafür gelegt, und das ist kein Witz, ja, weil der Film als Phänomen der westlichen Technik und westlicher Kultur konnte nicht erfunden werden, konnte nicht geschaffen werden, wenn man nicht von Anfang an Plato gelesen hätte und verstanden hätte, wie so etwas generell funktionieren kann, dass der Mensch in einem dunklen Raum sitzt, ja, hinter ihm gibt es Licht, ja, dieses Licht wirft Schatten auf der Leinwand, er sieht überhaupt nichts außer Leinwand, also er sieht weder Licht noch sich selbst, weil er ist gefesselt an den Sessel, in dem er sieht. Er sieht nur den Film, und zwar sieht der Film so, dass er gar nichts mehr wahrnimmt außer den Film selbst, ja? Weil er kann, sagen wir, Kinder sagen und so weiter nicht sehen, er sieht nur die Mauer, das heißt, er sieht nur die Leinwand, ja? Die Mauer ist der Leinwand. Das ist die Figur der transzendentalen Betrachtung. Ja? Diese Figur übrigens wiederholt sich ständig, noch bei Kant, ja? Dass der Mensch nur das sehen kann, was ihm sein transzendentales Ich und seine transzendentale Subjektivität zeigt. Und zwar so, dass der Ursprung dieser Transzendenz-Subjektivität hinter seinem Rücken sich befindet und er nur das sieht, was diese Transzendenz-Subjektivität zeigt und so weiter und so fort. Diese Vorstellung, dass der Mensch in absoluter Dunkelheit verweilt und nur eine Leinwand sieht, und auf dieser Leinwand sieht er nur das, was ihm lebendig zu sein scheint, aber lebendig nicht ist, ja, ist sozusagen Urkritik, platonische Urkritik der sichtbaren Welt, die ja zur Grundlage der europäischen Künste eigentlich und vor allem Grundlage des Films geworden ist. Das heißt, wie ich sie sehe, sind für Platon, also wenn ich eine platonische Position annehme, keine lebendige Wesen. Ich auch für sie nicht. Sondern wir sind alle Schatten von irgendwelchen künstlichen Konstellationen. Ja? Das heißt, jeder von uns für jeden anderen ist die Projektion auf die Wand einen bestimmten künstlerischen Gegenstand, zum Beispiel eine filmische Projektion. Ja? Und so haben wir das Gefühl, dass die anderen sich bewegen und reagieren und sozusagen sind in der Welt. Sie sind es aber nicht, sie sind nur im Film. Das ist eben die Grundeinsicht der platonischen Lehre, die ja dann diese Filmmatrix populär gemacht hat, ja, ich war, im Sinne einer Populärmythologie. Wenn sie sich untereinander unterhalten könnten, da würden sie wohl glauben, die wahren Dinge zu benennen, wenn sie von den Schatten sprechen, die sie sehen. Okay. Das ist klar. Wenn nun weiter das Gefängnis ein Echo hätte, von der Wand gegenüber, und wenn einer der Vorübergehenden etwas spräche, dann käme, so würden sie glauben, der Ton von nichts anderem als von den vorübergehenden Schatten nicht ganz so weit so ist. Also, wir sprechen überhaupt nicht, ja, sondern ganz andere Gestalten gehen uns vorüber, wir sehen nicht, was sich hinter uns bewegen, und wir kriegen ein Echo von der Wand. Wir territorialisieren aber diese Ecke so, dass wir denken, dass die anderen Menschen sprechen. Ja? Das heißt, wenn sie mich hören zu sprechen, bedeutet das einfach, dass hinter ihrem Rücken jemand geht und etwas sagt. Ja? Das wird von dieser Wand reflektiert und so denken sie, ich sage es. Ja? Aber eigentlich ist es eine Illusion, weil ich nur ein Schatten bin, das sozusagen in ihrem Bewusstsein projiziert wird. Also mein Reden ist nicht mein Reden, ja, sondern eine optische Illusion. Ja, diese Zuschreibung meines Redens, meiner Person, ist eine optische Illusion des Betrachters. Alles in allem, diese Leute würden nichts anderes für wahr halten als die Schatten der Geräte oder der Kunstwerke oder der künstlichen Gegenstände. Notwendigerweise. Wir überlegen nun Lösung und Heilung aus Ketten und Unverstand, wie immer das vor sich gehen mag, ob da wohl Folgendes eintritt. Wenn etwa einer gelöst und gezwungen würde, sofort aufzustehen, den Kopf umzuwenden, auszuschreiten, um zum Licht zu blicken, wenn er bei allem den Schmerz empfände und wegen des Strahlenfunkens jene Gegenstände nicht anschauen könnte, deren Schatten er vorgesehen, was glaubst du, würde er da wohl antworten, wenn man ihm sagte, er habe vorher nur eitle angesehen, jetzt aber sehe ich schon richtiger, der nähe dem Seienden sei und sich zu wirklichen Dingen hingewendet habe. Wenn man ihn auf jeden der vorbeigehenden Hinweise und zur Antwort auf die Frage zwänge, was das sei, würde er nicht in Verlegenheit sein und glauben, was er vorher erblickt, sei wirklicher als das, was man jetzt zeigt. Ja, das ist auch in Matrix beschrieben. Das heißt, Einzelne werden gezwungen, sich umzudrehen. Diese Umkehr, Metanoia, ja, ist die Grundfigur des platonischen Denkens und Grundfigur der Paideia, der Erziehung des Einzelnen. Ja. Die Erziehung des Studenten besteht darin, dass sie dazu gebracht werden sollen, umzukehren. Ja, das heißt, eine Metanoia zu vollziehen, einer Umkehr aufzustehen, umzudrehen und statt die Wand anzuschauen, hinter ihrem Rücken zu schauen und das Licht selbst anzusehen. Dieses Licht aber anzusehen ist unangenehm, weil dieses Licht blendet und so empfinden sie zunächst einmal Schmerzen. Und wenn man ihn zwänge, ins Licht selbst zu blicken, da würden ihn seine Augen schmerzen und fluchtartig würde er sich dem zu wenden, was er anzublicken vermag. Dies würde er dann für klarer halten als das zuletzt Gezeigte, nicht? Wenn man ihn von dort wegzöge, mit Gewalt, den schwierigen und steilen Anstieg hinan und nicht früher losließe, bis man ihn ans Licht der Sonne gebracht hätte, würde er dann nicht voll Schmerz und Unwillen sein über die Verschleppung. Und wenn er ans Sonnenlicht käme, dann könnte er wohl die Augen voll des Glanzes nicht ein einziges der Dinge erkennen, die man ihm nunmehr als wahr hinstellt. Fast alle Texte, die das Höllengleichnis analysieren und so weiter, das grundutopische Text, wie gesagt, wenn Sie die lesen, Nacherzählungen und so weiter, auch Matrix ist eine solche interessante Weise, setzen voraus so etwas wie, oder beschreiben diese Höllengleichnis als eine freie Entscheidung des Philosophen und des Menschen, umzukehren, zu Metanoia zu kommen, so wie der Held auch dann Matrix, ja, ihm wurde angeboten, entweder, ich glaube, blaue Tablette zu essen oder weiße Tablette zu essen, ja, ne? Und er wurde gefragt, was er vorzieht, ja, und er hat sozusagen die richtige, also die Tablette der Wahrheit, der Umkehr, der Metanoia geschluckt und wurde dann versetzt dadurch in die wirkliche Wirklichkeit. Nun aber ist dieser Moment der freien Entscheidung hier überhaupt nirgendwo zu sehen. Ja, das heißt, der Einzelne wird von jemandem verschleppt, unter Gewalt, will die ganze Zeit nur zurück. Ja? Und alles wird im Grunde als Tortur beschrieben. Ja? Ihm tut alles weh, Augenschmerzen, er will zurück, aber irgendjemand, ja, irgendjemand, dieses irgendjemand ist Professor eigentlich, ja? Wir stellen das schnell fest, dieser Folterknecht ist eben der Erzieher oder der Professor, der ihn von einer unangenehmen Aufgabe in die andere zwingt, und zwar mit Gewalt. Ja, mit Gewalt. Er zwingt ihn zu dieser Umkehr und zu dieser Einsicht in die Wirklichkeit des Wirklichen. Ja. Er zwingt ihn, die Sonne anzuschauen. Er zwingt ihn sozusagen seine Perspektive zu ändern. Ja, ich war. Und die Dinge so zu erkennen, wie sie sind und nicht so, wie sie zu sein scheinen. Das ist das, was ich ja von Anfang an angedeutet habe, dass Dimension, die Grunddimension der Utopie ist Gewalt. Und zwar, ja, die Utopie beginnt und endet mit Gewalt und Zwang. Die Utopie ist auf keinen Fall in ihrem ersten Entwurf, nicht als Staat, nicht als politisches System, sondern im elementaren Entwurf der Selbstbildung, also der Vorbereitung zu dem, was ein Staat sein könnte, was eine Einsicht sein könnte, aus der dieser Staat entstehen kann. Also die erste Bewegung überhaupt entsteht unter Gewaltanwendung und unter Zwang. Ja? Und das bedeutet, Zwang hört nie auf und Gewalt hört nie auf. Ja? Zwang und Gewalt sind Grundvoraussetzungen des utopischen Denkens und der utopischen Bewegung überhaupt. Also, Er will zurück, ja. Er braucht Gewöhnung, denke ich, wenn er die Oberwelt betrachten sollte. Zuerst würde er am leichtesten die Schatten erkennen, denn die Spiegelbilder der Menschen und der anderen Dinge im Wasser, das ist auch eine schöne Vorstellung, ja, später sie selbst. Hierauf könnte er die Dinge am Himmel und diesen selbst leichter bei Nacht betrachten, auch blickend zum Licht der Sterne und des Mondes, als bei Tag die Sonne und ihr Licht. Also das ist so eine lange Geschichte, zunächst einmal witzig beschrieben. Zuletzt aber könnte er die Sonne nicht ihr Abbild im Wasser oder auf einem fremden Körper, sondern sie selbst für sich an ihrem Platz anblicken und ihr Wissen erkennen. Und dann würde er durch Schlussfolgerung erkennen, dass sie es ist, die die Jahreszeiten und Jahre schafft und alles in der sichtbaren Welt verwaltet und irgendwie Urheberin ist in allem, was sie gesehen hat. Nun weiter. Wenn man ihn dann an seine erste Wohnung, an sein damaliges Wissen und die Mitgefangenen dort erinnerte, würde er sie dann nicht glücklich preisen, wegen seines Ortswechsels und die anderen bedauern. Ja, auf jeden Fall, ja, und so weiter, das ist ganz klar. Die Sache ist aber die, dass man jetzt nach dem Preis fragt, also nachdem er das alles sozusagen gemacht hat, also durch diesen Zwang in die Welt gekommen ist und die Sonne gesehen hat und sich angewöhnt hat und so weiter und so fort. Wird er wahrscheinlich das Gefühl haben, er soll zurück in diese Hölle, um der anderen Gefangenen zu erzählen, was er dort gesehen hat. Wenn er aber zurückkommt, da stellt sich fest, dass er von der Sonne geblendet war. Und die Schatten, die andere mit ihren Augen leicht erkennen können, nicht mehr erkennen kann. Das heißt, wenn ich einmal mein Sehen umgestellt habe, meine Augen umgestellt haben auf ein intensiveres Licht und dann zurückkomme und versuche dann, mich mit den Menschen zu verständigen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, die durch diese Metanoia nicht durchgegangen sind, sondern geblieben sind an ihrem Ort und geblieben sind in diesem Reich der Schatten, stelle ich fest, dass ich diese Schatten eigentlich sehr ungenau erkennen kann, ja? Und in vielen benachteiligt bin in Bezug auf die Menschen, die immer weiter ihr Leben in dieser Schattenwelt gefristet haben. Und da stellen sie dann schnell fest und dann sagen sie, zitiert Plato, na gut, so ein Mensch, der so geblendet ist und diese Schatten nicht voneinander trennen kann, nicht beschreiben kann und damit nicht umgehen kann, den brauchen wir nicht. Sollen wir ihn doch umbringen. Ja? Und dann kommen sie zu dieser Schlussfolgerung und bringen ihn tatsächlich um. Das heißt, was auch immer der Student erlebt und in welcher auch immer Position er sich befindet, bringt sie ihm die Erziehung nur Nachteile. Ja? Also die erste Phase dieser Umkehr wird er ständig der Gewalt unterzogen, die ihn dazu zwingt, seine Unlust zu überwinden, seine Schmerzen zu überwinden und sich an die neue Umgebung anzupassen. Hat er aber das gemacht, wird er wieder versetzt zurück in die Hölle und wird dann unter den Druck gesetzt von den Höllenbewohnern, jetzt wiederum aus einer neuen Position heraus, mit diesen Schatten, in denen wir leben, umzugehen. Und da er diesen Zwang jetzt zum zweiten Mal nicht ertragen kann, wird er umgebracht. Das ist so ungefähr der erste utopische Entwurf, ja, der westlichen Philosophie und der westlichen Kultur. Und dieser utopische Entwurf reflektiert eine wahre Geschichte ganz bestimmt. Das ist die wahre Geschichte Sokrates, dessen Schüler Platte war. Nun ist es eine schwierige Aufgabe, und es sind tausende und tausende Bände und tausende und tausende Texte darüber geschrieben, zu analysieren, was von Sokrates bei Plato gut aufgehoben ist, was eigentlich verraten, in welcher Beziehung sich die früheren Dialoge von Plato zu später stehen und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, die wir uns stellen müssen angesichts dieser Höllengleise, ist eine folgende. Die Situation mit dem Menschen, der so gefesselt ist und vor der Wand sitzt, diese Situation ist uns klar. Das ist unsere Situation. Es ist nicht möglich, sagt Plato, dass der Mensch von sich aus sich aus diesen Fesseln löst. Das heißt, die Umkehr ist zu schmerzhaft. Man kann sich freiwillig nicht dafür entscheiden. Das heißt, man muss gezwungen werden zu einer solchen Umkehr. Die Frage ist ja dann, wer tut das? Wer zwingt einen zu einer solchen Umkehr? Wenn ich zum Beispiel sage, ein Religionslehrer oder ein Philosophielehrer, ein Philosophieprofessor, es ist eine richtige Antwort für Plato. Es ist eine richtige Antwort deswegen, weil er gleich nach dieser Stelle behauptet, die Philosophen müssen die Welt regieren. Also nicht nur erklären oder interpretieren, und das ist der Ausgangspunkt für die Utopie, sie müssen es effektiv regieren. Sie müssen es regieren, weil sie nicht nur die Schatten sehen und nicht nur die Schatten gesehen haben, sondern sie haben die Dinge selbst gesehen, sie wissen, wie die Dinge wirklich sind und nicht nur so, wie sie sich in unserer Imagination oder in unserer Welt und in unserem Bewusstsein anbilden. Aufgrund dessen, aufgrund dieses Wissens, haben sie das Recht, die Welt zu regieren. Sie müssen es tun. Die Frage ist nur, warum wollen sie das überhaupt tun? Ja? Da sagt er, eigentlich möchten die Philosophen, das ist auch richtig, eigentlich möchten die Philosophen nicht die Welt regieren. Weil es ist eine unangenehme Aufgabe, sich mit den Menschen abzugeben, die nur in der Schattenwelt leben, die keine Einsicht haben, die auch böswillig sind, weil sie diesen Philosophen nicht vertrauen. Sie trauen ihnen nicht, ja, wenn sie sagen, die Dinge sind so. Ja. Sie können das selbst nicht nachprüfen, was sie nicht gesehen haben, aber sie haben einen Verdacht, dass die vielleicht sie belügen. Ja. Das ist das eine. Das andere, diese Philosophen sind nicht gut in alltäglichen Dingen, ja, im Umgang mit dem Alltag. Und das ist, was die meisten am meisten schätzen. Ja, die meisten Menschen am meisten schätzen. Und sie denken, so ein Dummkopf, der kann seine, ich weiß nicht, Rentenversicherung nicht richtig abschließen und er soll mich noch regieren und sagen, wie die Dinge in ihrem Wesen eigentlich sind. Ja. Also, es gibt gute Gründe auch für die Menschen, die Philosophen nicht zu trauen, zu misstrauen. Warum also sollen die Philosophen überhaupt und unter welchen Bedingungen sollen sie die Philosophen überhaupt sich verpflichtet fühlen, die Welt zu regieren? Nur wenn sie diese Welt, sagt Plato, eine utopische ist. Das heißt, eine solche, die gut ist für diesen Philosophen. Ja, das heißt, wenn die Welt so aufgebaut ist, wenn der Staat so aufgebaut ist, wenn die Gemeinwesen so aufgebaut ist, dass es einen Philosophen fördert, dass er sozusagen diese Metanoia begünstigt, dass es die Chance gibt für den Einzelnen, umzukehren und die Dinge selbst zu sehen, wie sie sind, dann muss der Philosoph diesem Staat dankbar sein. Für diese Möglichkeit, für diese Hilfe und für diese Unterstützung. Weil sonst hätte er die Dinge nicht sehen können. Ja, man muss dankbar sein, dass man gebildet ist. Man muss dankbar sein dafür, dass er die Wahrheit gesehen hat. Und aus Dankbarkeit heraus, also ein Schuldgefühl, Pflichtgefühl in Bezug auf das Gemeinwesen, das dazu beigetragen hat, dass er die Wahrheit gesehen hat, muss er sich um dieses Gemeinwesen kümmern. Und der beste Weg für den Philosophen, sich um das Gemeinwesen zu kümmern, ist dieses Gemeinwesen zu regieren. Oder der einzige Weg, einzig mögliche. Aber, sagt Platon, wenn der Philosoph keine guten Gründe hat, dem Gemeinwesen dankbar zu sein, wenn er nicht das Gefühl hat, dass das Gemeinwesen viel gemacht hat für seine Bildung und überhaupt es ermöglicht hat, dass er die Wahrheit gesehen hat und so weiter und so fort, dann hat er diese Pflicht nicht. Das heißt, der Philosoph muss schon es abwägen, wem er seine Einsicht schuldet. Wenn er diese Einsicht dem Gemeinwesen zum Teil schuldet, soll er sich zum Teil um das Gemeinwesen kümmern. Wenn nicht, eigentlich nicht. Nun, die Frage ist, wie gesagt, wie kommt es, dass es überhaupt Menschen gibt, die wissen, dass es Licht gibt. Die wissen, dass es die wahre Realität gibt. Ja. In Matrix gibt es so eine kleine Gemeinschaft, ja, nicht wahr? Die Wissenden, die Initiierten, die wissen, welche Pille er nehmen kann, wie man steuern kann und so weiter. Aber woher kommt überhaupt diese Gemeinschaft? Ja? Was ist der Ursprung? Von Menschen kann es anscheinend kann es kommen oder kann es nicht kommen? Anscheinend doch nicht. Weil der Mensch ist ja nicht fähig, diese Fesseln zu zerreißen. Das ist zu eine zu schwierige Aufgabe für ihn. So sucht Plato in seinen eigenen Schriften immer wieder die Kräfte auszumachen und die Figuren oder die Konstellationen, von denen man erwarten könnte, dass sie den Menschen wegreißen. Und wenn man jetzt die Typologie der späteren utopischen Diskurse anschaut, man merkt, dass sie weitgehend diese Suche auch wiederum abbilden. Also wenn man zum Beispiel beginnt mit ersten philosophischen Dialogen, wo der Sokrates vorkommt, die Platon geschrieben hat, dann das, was jenseits unserer unmittelbaren Erfahrung liegt, wird als das Gute an sich, ja, verstanden. Und zwar in einer eher negativen Form. Zum Beispiel, Sokrates begibt sich auf den Markt, ja, das beginnt Agora, ja, und beginnt die Leute zu fragen, wer ist der gute Freund? Ja. Und er sagt, na gut, die Leute sagen, der gute Freund ist, das mir immer hilft, was auch immer will zum Beispiel. Und dann sagt zum Beispiel Sokrates, na gut, aber vielleicht willst du etwas, was schlecht für dich selbst ist. Ja. Dann wenn guter Freund so definiert ist, dass er dir hilft bei dem, was schlecht für dich ist, kann man sagen, dass es ein guter Freund ist. Es ist eher ein schlechter Freund. Aber das ist keine gute Bestimmung des guten Freundes. Dann sagen sie ja gut. Dann ist es zum Beispiel, guter Freund ist, dass er mir ähnlich ist. Ja, er sagt, na gut, aber wenn du zum Beispiel böse bist und er ist auch böse, ja, kann man sagen, dass er ein guter Freund ist, wenn er beide böse sind und so weiter. Und diese Dialoge ziehen sich immer weiter und immer weiter. Und immer weiter merkt man, dass man mehr und mehr ratlos ist in Bezug darauf, was man selbst als gut definiert. Ja. Weil man sagt zunächst einmal, dass gut ist, reich zu sein. Na klar, es ist sehr einfach zu widerlegen. Kenntnisreich zu sein, vielleicht, aber wie wendet man diese Kenntnisse an? Ja, die Kenntnisse als solche sind weder gut noch schlecht. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, je weiter wir auseinandersetzen mit der Frage, was wir als gut, was wir als okay, was wir als cool bezeichnen, desto mehr merken wir, dass jede Definition hinkt und in die Irre führt. Und so am Ende sagt Sokrates, naja, schade, wir haben zu wenig Zeit. Ja. Und so konnten wir sozusagen unsere Diskussion nicht weiterführen. Und so konnten wir eigentlich leider nicht, ja, zur abschließenden Definition kommen. Es ist aber klar, dass man deswegen nicht zu einer abschließenden Definition kommen kann, weil es keine solche gibt. Ja. Und zwar nicht einmal eine, bei der man sagen kann, das Gute ist unerreichbar. Oder das Gute ist das, was wir als gut definieren. Oder was auch immer. Weil wir auch immer, in welcher auch immer Richtung wir gehen, merken wir, dass das, was wir, dass dieses Gute, dieses Prädikat, das Gute, ja, dass es eine gute Tat ist, ein guter Gedanke, ist ein guter Freund und so weiter, immer wenn diese Wertung auftaucht, können wir in der Welt, in der wir leben, für diese Wertung keinen Platz finden. Das ist eine grundsätzliche Einsicht von Sokrates, ja, und von platonischen Dialogen in der Frühphase der platonischen Diskussion, klassische Diskussionen, wie sie von Plato festgehalten werden oder beschrieben werden, dargestellt werden. Wir wissen um diese Zusammenhänge de facto zu wenig. Das Fazit ist, dass wir nicht fähig sind, in der Welt, in der wir leben, einen Ort zu finden für die Wertung. Ja, die Wertung ist gewissermaßen nicht von dieser Welt. Ja, das ist eine grundsätzliche Einsicht. Ja. Diese Einsicht muss man immer irgendwie verankern. Dass wenn man sagt, alles, womit wir zu tun haben, ist von dieser Welt. Ja. Ist irgendwie faktisch da. Alles Jenseitige lehnen wir grundsätzlich ab. Ja. Aber die Wertung der Einschätzung von irgendetwas als gut oder nicht gut, kann man in der Welt, wie sie ist, nicht verorten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite benutzen wir ständig in der Sprache solche Wertungen und wir können diese Wertungen nicht entgehen. Es ist nicht so, dass wir so etwas wie eine Therapie, wie dann ab und zu vorgeschlagen wurde, später von Wittgenstein und anderen, eine Therapie, die Sprache und unsere eigene Sprache so therapieren, dass wir sagen, na gut, ich vermeide alle Bewertungen, ich vermeide alle Evaluierungen, ich vermeide zu sagen, das ist gut oder schlecht. Ja? Ich weiß, dass viele Menschen das sogar tun und meinen, es ist besser, das zu vermeiden. Aber wenn man schon sagt, es ist besser, das zu vermeiden, sozusagen, es ist eine Werte. Es ist besser, eine Sprache zu besitzen, als die solche Wörter nicht enthält, als eine Sprache, die solche Wörter enthält, und so geht weiter. Das heißt, wir können nicht eine Sprache erfinden, wir können nicht in einer Sprache sein, die nicht partiell jenseitig wäre. Jenseitig im Sinne, dass er sozusagen Sätze enthält, die nicht von dieser Welt sind. Das war das, was im Grunde, ja, die Grundeinsicht von Sokrates war. Die Grundeinsicht, die festgehalten ist in früheren Schriften von Platon. Dass diese Welt reicht nicht aus, um uns richtig zu formulieren und unsere eigene Sprache zu verstehen. Dieser kritische Ansatz in Bezug auf die Sprache, die man tatsächlich benutzt, im Grunde ist das, was die platonische Lehre zunächst, die sokratische Lehre zunächst einmal ausmacht. Und dann besteht Sokrates weiter und weiter auf diese Inconversibilität, auf diese Jenseitigkeit der Wörter. Und zunächst einmal funktioniert das okay, ja. Sie wissen warum, weil er gute Freunde hat und gute Schüler aus gut situierten elitären Familien, die er etwa damalige Athen. Und die haben nur sozusagen gelacht, ja, und sich amüsiert über seinen Witz, ja, etwa, weil das war sehr witzig, ja, was er gemacht hat. Und das dauerte so und ging relativ gut, bis Athen nicht dazu gekommen ist, eine Demokratie einzuführen. Ja. Und bei der Demokratie war es ganz klar, dass wenn die Mehrheit meint, das ist gut, dann ist es gut. Und wenn die Mehrheit meint, das ist nicht gut, dann ist es nicht gut. Ja. Und bei der Demokratie stirbt der Witz und mit ihm der Witzbold. Ja. Also bei der ersten Gelegenheit wird also Sokrates umgebracht. Und eben das ist ja, das war eine der ersten demokratischen Entscheidungen, wenn man auch Geschichte sieht, und eine der wenigen. Ja. Weil im Grunde nach ein paar Jahren wurde die Demokratie wieder abgeschafft. Und gerade die Schüler von Sokrates, die machten dann, also da waren die aristokratische Familie. Also mit der Demokratie ist nicht zu spaßen, und das ist genau das, was in diesem Höhle-Gleichnis letztendlich gesagt wird. Ja. Höhle-Gleichnis wiederholt man, wiederholt Platon, Lebensweg Sokrates. So. Na gut, dann stellt sich aber die Frage, wenn wir etwas benutzen, wenn wir eine Sprache benutzen, die jenseitig ist, bis zu einem gewissen Grad, dann, wie sieht dieser Jenseits überhaupt aus? Ja? Ja, wenn nicht in dieser Welt, dann in welcher? Und dann kommt sozusagen der zweite Platte, und der zweite Platte kommt zweite Phase in der platonischen Reflexion. Und die kommt aus einer Figur, die wir nach wie vor irgendwie nicht total überwunden haben, obwohl wir denken immer wieder, dass wir das getan haben. Nämlich nicht der Sokrates, nicht Sokrates selbst, sondern Platon schafft eine Bewegung, die sich als verhängnisvolle oder, ich weiß nicht, rettende oder was auch immer erwiesen hat, nämlich die Bewegung, die nach wie vor so etwas wie westliche Kultur trägt. Ja. Das ist eine sehr einfache Kunstgriff. Ja. Dieser einfache Kunstgriff hat sich aber dermaßen effektiv erwiesen, dass sozusagen so etwas wie die westliche Kultur diese dominante Position bekommen hat, die sie nach wie vor hat. Das ist nämlich Folgendes. Man sozusagen, man bleibt nicht dabei, dass man sagt, das Gute entzieht sich der Welt wieder, in der wir leben. Das macht jede Religion. Jetzt macht jede Religion. Sie hat keine, diese Dynamik deswegen nicht, die im platonischen Denken enthalten ist. Weil eine Religion, sei es christliche Religion, sei es buddhistische Religion, sei es welche auch immer Religion, sagt, es gibt sozusagen hohe Gegenstände des Denkens, zum Beispiel eben das Gute, das Schöne, das Absolute, das, was richtig ist, das, was nicht richtig ist. Für die ist Jenseits zuständig, ist Gott zuständig, das zuständig, jenes zuständig. Und so. Buddha zuständig, Nirvana zuständig, ich weiß nicht, was zuständig. Aber irgendetwas ist dafür zuständig. Und es gibt Tische, Rentenversicherung und so weiter. Dafür sind Ämter zuständig, ja, dafür sind das zuständig. Dafür ist Gott nicht zuständig. Ja, dafür sind andere, so irgendwie niedrigere, uninteressantere Institutionen zuständig. Ja. Hausverwaltung. Also zum Beispiel Professor ist zuständig für Unterricht und Hausverwaltung für Müllabfuhr. Allerdings, es ist gerade diese Hierarchisierung der Sprache und Hierarchisierung unser Verhältnis zur Welt, die zum ersten Mal in einer radikalen Fragestellung von Plato aufgehoben wird. Und zwar gibt es eine Stelle, wo er diese Wende ankündigt. Das habe ich schon ein paar Mal zitiert, aber mache noch einmal in diesem Zusammenhang. Das ist eine Stelle aus Dialog Parmenides, das können Sie nachlesen, wenn Sie wollen. Und der junge Sokrates, ja, nicht wahr, macht so einen Diskurs über das Gute und das Schöne und so weiter und so fort. Und alter Parmenides hört ihm zu und sagt, ja, junge Mensch, das ist so alles gut, so Ideen, Idee des Schönen, Idee des Guten, ist autonom, ist unerreichbar, ist nicht von dieser Welt. Das ist wunderbar. Aber wie ist es zum Beispiel mit dem Müll? Ja, das war kein Zufälliges. Müll enthält sehr viele kleine Elemente. Und sind sehr unterschiedlich. Ja. Jeder Element ist originell in sich. Ja. Wie ist es mit Ideen? Ja? Gibt es so viele Ideen und Vorstellungen, wie viele Müllelemente es überhaupt gibt? Ist es so, gibt es so etwas wie Ideenmüll? So dass zum Beispiel für dieses Stück Müll ist das Gute anders als für dieses Stück Müll? Oder sind sie alle in gleichem Maßen gut? Und für alle diese Müllstücke gibt es nur eine Idee des Guten. Also wie sieht es mit dem Müll aus? Und da sagt Sokrates, über den Müll habe ich noch nicht nachgedacht. Und da sagt Parmenides, das ist aber nicht schlimm. Wenn man jung ist, denkt man über das Gute und wenn man älter wird, denkt man über den Müll. Und das ist eben die Wende, die das platonische Denken annimmt, weil er sagt, fragt sich, und das ist eben diese Bewegung der Aufhebung der Grenze zwischen Sakralem und Profanem. Das ist die Dehierarchisierung der Frage nach dem Guten. Er fragt sich, was ist das Gute? Nicht für den Menschen, sondern das, was ist das Gute für diesen Tisch zum Beispiel. Dieser Tisch ist auch ein Gegenstand in der Welt. Ja? Und es gibt zum Beispiel gute Tische. Gute Tische sind diejenigen, zum Beispiel, ja, die die es erlauben, sich zu benutzen. Ja? Das heißt, sie stehen zum Beispiel. Wenn ich so mache, dann brechen sie nicht zusammen. Ja? Die stehen auch sonst an Ort und Stelle. Sie fliegen zum Beispiel nicht weg. Ja? Man kann sich vorstellen, dass immer, wenn ich einen Tisch berühre, dann fliegt er weg. Ja? Das tut er nicht. Ja? Sonne ist verlässlich, steht immer auf der Stelle, bricht nicht zusammen bei jeder Gelegenheit und so weiter. Das ist das Gute beim Tisch. Man kann sagen, das ist ein guter Tisch, der von einem guten Tischler gemacht wird. Ja? Das ist tatsächlich sein Tischsein beachtet. Und entsprechend seiner Bestimmung als Tischer sich auch so verhält, wie es das für einen guten Tisch sich gehört. Ja. Das Gleiche bezieht sich auf Stuhl und so weiter, alles andere. Das heißt, warum sollen wir den Menschen anders denken als der Tisch und der Tisch anders denken als den Menschen? Ja, das sind alle Wesen in der Welt. Im Wesentlichen ist der ontologische Status der gleiche. Ja? Ich meine, das sind Teile dieser Schattenwelt. Ja? Und so müssen wir nicht nur fragen, was ist gut für den Mensch, weil da bleiben wir immer noch sozusagen in einem anthropologischen Gefängnis. Ja? Sondern wir müssen uns fragen, was ist gut für den Tisch? Ja? Was ist gut für den Stuhl? Ja? Was ist ein guter Tisch im Unterschied zum schlechten Tisch? Und so weiter und so fort. Ist es zum Beispiel eine Form, kann man sagen, dass der Tisch ist gut, wenn dieser Tisch rektangulär ist und vier Beine hat? Nicht unbedingt, ja. Man kann sich vorstellen zum Beispiel einen Tisch mit einem Bein oder mit drei, aber der Tisch ist nach wie vor gut, weil es ein guter Tisch ist. Was ist das überhaupt? Was macht aus dem Tisch einen guten Tisch? Interessanterweise, wir sind sofort mit dem gleichen Problem konfrontiert, wie mit dem Problem, was macht aus einem Menschen einen guten Menschen? Das heißt, wir wissen es nicht. Was einen guten Tisch ausmacht, wissen wir genauso wenig, als was den guten Menschen ausmacht. Ja? Weil der guten Tisch ausmacht, die Tatsache, dass er gut ist. Aber weder sein Material, das kann aus Holz sein, kann aus Metall sein, es kann aus Plastik sein, noch seine Form, noch seine Dimension oder was auch immer, spricht dafür, dass dieser Tisch gut ist oder dagegen. Das heißt, die Tatsache, dass dieser Tisch gut ist, entzieht uns genauso strukturell unserer Erkenntnis als das Gute in Bezug auf das Spirituelle, Philosophische und so weiter und so fort. Was bedeutet das? Das bedeutet das für Platon, dass es wahrscheinlich eine Idee des Guten ist für den Tisch. Das heißt, es muss irgendwo so etwas sein wie ein Tisch sein. Dieses Tisch sein oder gut Tisch sein ist so eine uns entgehende, aber objektiv vorhandene Qualität. Und wie Platon sagt, der Tisch ist nur so weit gut, wenn der Tisch an diesem Gutsein teilnimmt. Es gibt bessere Tische, das sind diejenigen, die diese Idee des Gut-Tischseins fast vollständig verkörpern. Das sind wirklich fast hundertprozentig, aber nicht wirklich hundertprozentig gute Tische. Ja? Weil hundertprozentig kann kein Tisch wirklich sein. Ja? Nicht hundertprozentig gut. Ja? Weil irgendwann geht sie doch kaputt oder müssen ausgewechselt werden oder erweisen sich als unstabil. Ja? Also hundertprozentig kann kein Tisch wirklich gut sein. Aber bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt Tische, die ganz schlecht sind, also überhaupt unbrauchbar. Und es gibt Tische dazwischen, ja, die am Tischsein zwar partizipieren würde, Plato sagen, aber ungenügend partizipieren. Ja. Das gilt aber auch für alle anderen. Ja. Also ich zum Beispiel partizipiere, also jeder von uns partizipieren an dem Menschsein. Aber nur teilweise. Wenn wir zum Beispiel tatsächlich an dieser Idee des Menschseins völlig partizipiert hätten, wir wären erstens weise, was wir nicht sind, zweitens rechtschaffen, was wir auch nicht sind, drittens unsterblich. Ja? Weil die Idee des Menschen ist unsterblich. Ja? So, wenn wir diese Idee verkörpern würden, würden wir unsterblich. Wir sind aber nicht rechtschaffen, so machen vieles falsch, weiß es sowieso nicht, unser Horizont ist begrenzt und wir sind deswegen auch sterblich. Ja? Das heißt, wir partizipieren am Menschsein nur partiell, nur zu einer gewissen Zeit, das ist eine historische Zeit, und nicht vollständig. Also jeder Mensch ist nur zum Teil Mensch. So weit Mensch, als er Menschsein partizipiert. Und deswegen auch sterblich und unzuverlässig und dumm und bösartig und so weiter. Wo die Menschen halt sind. Gut. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen Tieren, Pflanzen, Menschen, Dingen und so weiter. Die sind alle in der gleichen Lage. Ja, sie sind in der gleichen Lage, das heißt, sie sind einbezogen in ein Verhältnis zu dem, was für sie gut ist, damit sie als solche überhaupt existieren können, verzeihen können, aber nicht vollständig. So, das ist unsere Lage. Daraus ergibt sich eine utopische Perspektive. Die utopische Perspektive ergibt sich aus der Möglichkeit der Annäherung an das Prinzip, und zwar in Bezug auf alle Dinge, an das Prinzip dessen, was stabil, verlässlich ist, gut funktioniert, und zwar gut funktioniert im Sinne dessen, wie dieser konkrete Ding gut sein kann. Ja, der Tisch ist nicht gut im gleichen Sinne wie der Mensch ist nicht im gleichen Sinne wie der Tier, aber wir spüren schon, dass es ein guter Löwe gibt, der ist gesund und frisst viele Antilopen, ja, und schlechter Löwe, der frisst keine Antilopen, ist krank und kann als Wappen nicht dienen, ja, so. Das heißt, in Bezug auf jeden Gegenstand, jedes Tier und uns selbst, haben wir so eine Vorstellung, wie es sein sollte eigentlich. Ja? Aber, und wir haben auch eine gewisse Vorstellung, welche Distanz unsere Wissen sind, trennt von dem, wie sie sein könnten, wie wir sein könnten, so wie es sein soll. Die Utopie entsteht in dieser Spannung zwischen dem tatsächlichen Zustand und Zustand der Idee dessen, was da ist. Das ist diese Idee dessen, was da ist, ist diese jenseitige Welt. Ja? Das heißt, die jenseitige Welt, die Welt, die derjenige, der die Pille geschluckt hat, nach Plato ist eine andere als bei Matrix. Das ist der Punkt, wo die Analogie aufgekündigt wird. Das Problem der Film Matrix besteht darin, dass wenn ich die Pille schlucke, um die wahre Welt anzuschauen, besteht diese wahre Welt aus anderen Gegenständen, als die Welt, in der ich mich tatsächlich befinde. Ja? Zum Beispiel, ich befinde mich als Lebende in der Matrix, nicht wahr? Ich befinde mich in der Welt mit Computern, mit Tischen, mit Menschen und so weiter und so fort. Dann schlucke ich die Pille und versetze mich in eine jenseitige Realität. In eine wahre Realität, in eine reale Realität. Andy wüsste das real. Ja? So. Und was sehe ich da? Ich sehe Maschinen, die ich sonst nicht gesehen habe. Ich sehe Menschen, die anders aussehen, also diese Steine in Matrix und so weiter und so fort. Also wenn Plato diesen Film gesehen hätte, hätte er Folgendes gesagt. Er hätte gesagt, es ist zwar ein interessanter Film, aber der Film zeigt die jenseitige Welt eigentlich nicht. Er zeigt eine andere Welt. Aber eine andere Welt ist keine jenseitige Welt. So wie zum Beispiel, ich lebe in Europa, da gibt es ja keine Kängurus. Und dann fahre ich zum Beispiel nach Australien und da gibt es ja Kängurus. Ja? Und dann sage ich was? Kängurus sind die Wahrheit des Lebens. Ja? Sie sind nicht die Wahrheit des Lebens, sind einfach andere Phänomene. Eben, die Kängurus sind halt in Australien. Ja? Ja? Känguru ist aber nicht das Wesen des Pferdes. Und das Pferd ist nicht Wesen von Känguru und so weiter und so fort. Ja. Sonst sind andere Gegenstände. Also dieser Übergang von der Matrix in die andere Welt ist Übergang so wie ein Flug aus Paris nach Canberra. Ja. Nur schnell. Das ist der Übergang aus einer phänomenalen Wirklichkeit in die andere phänomenale Wirklichkeit. Und dann fragt man sich die Frage aber, die man an die phänomenale Welt insgesamt stellen kann, stellen soll, damit diese Welt tatsächlich in Frage gestellt wird und der Übergang zur anderen Welt geöffnet wird. Man muss sich diese platonische Urfrage stellen. Diese Urfrage besteht darin, inwieweit und in welchem Sinne ist das, was ich in dieser Welt sehe, gut. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in dieser Welt versetzt werde, ja, in diese Welt der Maschine, ich frage mich sofort, und kriege überhaupt keine Antwort, ja, interessant. Ich frage mich sofort, wie diese Maschine überhaupt funktioniert. Was ist für diese Maschine gut? Ja? Wann fühlen sie sich gut? Wann funktionieren sie gut unter welchen Umständen? Gibt es gute Maschinen oder schlechte Maschinen? Ja? Sind sie immer so ein bisschen so wie Medusen, ja, oder wie auch immer? Oder können sie auch anders aussehen? Und die Menschen, die da schlafen, schlafen sie so richtig gut? Ja, ja, diese Fragen, die ich stellen kann in Bezug auf die Wirklichkeit, sozusagen alltägliche Wirklichkeit eines Europäers oder eines Amerikaners, kann ich genauso stellen in Bezug auf die Wirklichkeit dieser Maschinen. Alles Phänomenale, hinter allem Phänomenalen muss irgendetwas stecken. Irgendetwas, was das regelt. Ja, genauso wie diese berühmte, ich wiederhole das immer, aber das ist der wichtige Punkt. Dieser, der Plato war mal gefragt, du sagst immer, alles ist irgendwie gut, ja. Aber es gibt sehr böse Menschen, zum Beispiel irgendwelche Banditen. Ja? Und er hat gesagt, naja gut, aber Bandit muss guter Bandit sein, um als Bandit zu existieren. Ja? Wäre er ein schlechter Bandit, wäre er sofort umgebracht, ja? Und wäre kein richtiger Bandit. Ja? Das heißt, es muss irgendetwas Gutes sein. Das heißt, es muss etwas Substanzielles sein. Irgendetwas sein, was garantiert die schlichte Tatsache, dass es so halt funktioniert. Und wir der Übergang zu anderer Welt ist diese Fragestellung und keine andere. Also der Übergang in der anderen Welt ist die Fragestellung, warum so wie es ist, tatsächlich ist so wie es ist und als solche funktioniert. Und dieser Übergang geschieht sicherlich nicht so, wie es in Matrix gezeigt wird, sondern wie Plato sofort sagt, durch die Mathematik, ja, und das ist richtig so. Weil die Tatsache, dass die Sonne deswegen so aufsteht und sich so jeden Abend verschwindet, wie sie es tut, dass der Grund, dass es so funktioniert, darin besteht, dass der Erde um die Sonne herumkreist, diese Tatsache ist 100-mal unglaubwürdiger und 1000-mal merkwürdiger als jede dieser Figuren aus Matrix. Da ist ein richtiger Bruch. Das heißt, der richtige Bruch besteht darin, wenn jemand zu dir kommt und sagt, es ist zwar in einem dreidimensionalen Raum nicht gut zu erklären, aber n plus 1 dimensionalen Raum, wo n ab 1000 ist, gibt es gute Formel, ja, die das plausibel machen. Ja. So wie die Physiker jetzt ihre Gesetze neuerdings interpretieren. Das heißt, der richtige Übergang in die andere Welt wird geschaffen nur durch die Frage, warum diese Welt, wie sie ist, tatsächlich so ist, wie sie ist. Nicht durch die Frage, was könnte anders sein, was wäre different, wie könnte es anders laufen, als es läuft. Weil diese Frage erzeugt nur eine andere phänomenale Welt, aber führt nicht in die Richtung der Überwindung dessen, was tatsächlich ist, modifiziert oder multipliziert oder verändert oder diversifiziert das Bestehende. Aber es stellt nicht das Bestehende in Frage und führt nicht über das Bestehende hinaus. Nur nicht die Kritik, sondern nur die Affirmation führt über das Bestehende hinaus. Es ist etwas, was oft nicht verstanden wird. Wenn ich etwas kritisiere und sage, statt diesem Milch 0,10% Fett, möchte ich eine andere 0,5, ja, oder 0,1 oder gar fettlos, ja, dann kriege ich einfach ein anderes Milch. Nur wenn ich frage, warum fließt das Milch überhaupt, was ist der chemische Prozess, bekomme ich etwas, was nicht wie ein Milch aussieht, sondern als eine Form. Das heißt, nur die Fragen, die affirmativ gestellt werden, nach dem Grund dessen, was ist, und nicht nach die kritische Frage, nach der Veränderung dessen, was ist, oder Alternative dessen, was ist, führt über das, was ist, hinaus. Und das ist eben die Grundbewegung des platonischen Denkens. Grundbewegung des platonischen Denkens, das in sich eine utopische ist, insofern, dass dieses Denken über jede Topologie, über das Topologische schlechthin, als über, das heißt über das, was im Raum als phänomenal vorhanden, beobachtbar ist, hinausführt in eine Utopie, das heißt in eine Welt der reinen Erkenntnis, ja, die nur in Formen, geometrischen Figuren, Erläuterungen, Kommentaren oder was auch immer, nicht in etwas Sichtbarem formuliert, zur Sprache gebracht, reflektiert werden kann. Und deswegen sagt der Plato, dass Rechenkunst, dass Gymnastik als abstrakte Gestaltung des menschlichen Körpers und so weiter, das sind, was uns in die Utopie führt. Also uns führt in die Utopie eine Formel, ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, eine geometrische Figur, eine Überlegung darüber, was die Grundlage unserer faktischen Existenz ausmacht. Und zwar nicht nur eine Grundlage unserer Existenz, sondern der Tische, des Mülls und so weiter. Nur wenn man nicht hochmütig ist und nicht denkt, dass der Mensch was Besonderes ist, ja, sondern der Mensch nun sieht anthropologisch als Teil des Ganzen, ja, als Müll, sozusagen in anderen Müll, ja, als spezifische Form von Müll in anderen Müll. Nur dann kann man eine richtige Frage stellen. Das heißt, eine Frage stellen nach dem Guten insgesamt, wo der Mensch nur tatsächlich das Gute darstellt und nicht das Gute schlechthin. Ja. Das ist diese Wendung. Das ist diese Wendung, die eine, muss man schon sagen, eine gewisse antihumane oder nonhumane oder ahumane Schärfe von Anfang an in sich enthält. Und deswegen spricht auch Plato nicht, und das, damit möchte ich enden, nicht über den idealen Menschen. Niemals. Sondern über den idealen Staat. Es geht ihm nicht darum, wie der Mensch selbst werden soll, damit er gut sein soll. Eine typische religiöse Frage. Ja. Er muss einem Gewissen folgen, er muss und. Ja. Aber Plato glaubt daran nicht. Ja. Er glaubt nicht, dass der Mensch irgendetwas Besonderes ist. Dass der Mensch gut sein kann, in einer Welt, in der die Tische nicht gut sind. Ja? Oder, ich weiß nicht, Ameisen nicht gut sind, ja, gut genug sind. Oder Fliegen. Nur in einer Welt, die insgesamt gut ist, also utopisch, kann auch der Mensch als Einzelfall dieser Welt auch irgendwie eine Chance bekommen, gut zu werden. Als Einzelne, als solche, ist er einfach zu schwach. Er ist einfach an dieser Welt gefesselt. Er kann nicht einmal Kopf umdrehen. Ganz zu schweigen darum, sich irgendwie zu verbessern. Ja? Alles muss verändert werden, damit der Mensch sich verändert. Und das ist die Grundeinsicht der Utopie. Das geht um Marxismus und alles. Ja? Die ganze Struktur der Gesellschaft muss verändert werden. Die ganze Produktionsweise muss gesehen werden. Alles muss verändert werden, damit der Mensch Chance bekommt, sich auch selbst zu fördern. Der Mensch als solcher kann es nicht, weil der Mensch keine privilegierte Stellung im Ganzen hat, weil das Gute für den Menschen nichts anderes sein kann, als das Gute überhaupt. Es ist diese Wendung von Religion zur Wissenschaft, die nicht im Sinne der Methode oder im Sinne der Form oder rhetorische oder konstruktive Form, in der es präsentiert wird. Nicht dort liegt der Unterschied. Der Unterschied liegt dort, wo die herausgehobene Stelle des Menschen, unikale Stelle des Menschen, abgebaut wird. An dem Punkt wird die Frage nach der Selbstverbesserung, Selbsterziehung, nach der Vollkommenheit des Menschen ersetzt durch die Frage nach der Gesellschaft, nach dem Staat, nach der Umwelt, nach der Ökologie, Wissenschaft und so weiter und so fort. Da kommt die Moderne ins Spiel. Weil das ist die Moderne. Die Moderne ist ein tiefer Unglaube und Skepsis in Bezug auf die Privilegien des Menschen. Die Moderne beginnt nicht mit den Menschen, sondern mit der Wirklichkeit. Das ist ein anderer Beginn. Ja? Europäische Kultur, westliche Kultur glaubt nicht an den Menschen. Es ist, viele meinen, zu Menschenrechte und so weiter und so fort. Aber Menschenrechte sind nichts anderes als ein Ausdruck, eine tiefgehende Skepsis in Bezug auf den Menschen. Weil wenn der Mensch gut ist, braucht er keine Menschenrechte. Er braucht keinen Schutz. Von sich selbst, von der anderen. Ja, Menschenrechte ist eine Schutzeinrichtung, die eingebaut ist, weil man Menschen vor seinem eigenen Wahnsinn und Megalomanie schützt und vor der Megalomanie der anderen. Das ist das ganze Projekt der westlichen Zivilisation, Projekt Moderne, spezifisch, ist Ausdruck einer tiefen Skepsis in Bezug auf die menschliche Natur. Und diese Skepsis, diese Relativierung der Position des Menschen im kosmischen Ganzen, in der Gesellschaft und so weiter, beginnt mit dem Tod Sokrates. Ja, wo Plato ist als Einzige, hat Angst gehabt, als einzige Schüler, ist nicht, er hat sich nicht verabschiedet von Sokrates. Er war so erschrocken, dass der Einzige zur Verabschiedungsszene nicht gegangen ist. Und der Einzige sozusagen, der Tod Sokrates nicht gesehen hat. Er war so tief schockiert und erschrocken von der Macht des Menschen und der Demokratie. Und da kommt diese Idee, das heißt, der war der Beste von allen Menschen. Und wer er der Beste von allen Menschen war und auf diese unwürdige Weise umgebracht worden war, da lohnt es sich nicht, der Beste aller Menschen zu sein. Es lohnt sich überhaupt für den Menschen nicht, der Beste zu sein. Man muss nicht der Beste werden, sondern muss alles verändern. Ja, man muss eine Welt schaffen, in der der Beste als Bester überleben kann. Zunächst einmal. Ja. Dann lohnt es sich überhaupt, sich zu verbessern. Ja. So. Und das ist der Anfang einer sozial-utopischen, politisch-utopischen, wissenschaftlich-utopischen Bewegung. Ja, okay.